eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Am Mikrofon begrüßt Sie Antonia Kollmann. Vielleicht haben Sie am Freitag und Samstag ein bisschen über das Radio mitgehört. Es waren Einkehrtage in Heiligenkreuz für Mitarbeiter von Radio Maria Österreich. Auf dem Programm standen Katechesen, Gebet, Heilige Messe und Beichtgelegenheit. Dass die Beichte aber auch aus psychologischer Sicht interessant ist, darüber spricht heute Dr. Reinhard Pichler. Einen schönen Vormittag.
Ja, schönen Vormittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Freue mich, dass ich wieder mit Ihnen sein kann. Ich bin ja so verbunden mit der Hörerfamilie, dass ich Sie gar nicht oft genug hören kann. Diesmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ist es wieder ein bisschen weniger. Jedenfalls freue ich mich, wenn wir auch wieder ins Gespräch kommen und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Sendung dann ja auch wieder bereichern durch Ihre Erfahrungen. Und die meisten von Ihnen werden Erfahrungen mit Beichte haben. Manche haben wenig Erfahrung mit Beichte, weil sie irgendwie das Gefühl haben, das mag ich nicht, dass da jemand anderer, also ein Mensch, meine ganz argen, irrsinnig peinlichen, grausigen und furchtbaren Abgründe meines Menschseins kennt. Oder manche sagen, ja, ich bin jetzt kein Mörder und so viel Sünden habe ich jetzt Gott sei Dank nicht, also ist auch nicht notwendig zu beichten. Das sind so jetzt zwei Gruppen, die ich genannt habe, die wenig Ahnung mit von Beichte haben. Aber ich nehme an, viele werden Ahnung von Beichte haben und werden gute und bessere Erfahrung mit Beichte gemacht haben. Erfahrungen der Barmherzigkeit und Erfahrungen der tiefen Erleichterung. Und manche werden Erfahrungen gemacht haben, dass sie immer wieder dasselbe beichten, immer wieder dasselbe beichten, immer wieder dasselbe beichten, immer wieder dasselbe beichten und es tut sich gar nichts. Ja? Auch keine Erleichterung, auch keine Besserung. Enttäuschung. Ja? Sie gehen dann trotzdem zur Beichte, weil sie das Gefühl haben, es tut gut und es ist richtig und es ist wichtig. Aber eigentlich, wofür gehe ich eigentlich beichten? Und manche ängstliche Menschen werden zur Beichte gehen, um nicht so viele Schuldgefühle zu haben, um nicht so viele Ängste zu haben, um sich wieder aufzurichten und um wieder weitergehen zu können, ja, weil sie einfach sonst so verunsichert sind und das auch nicht aushalten, weil sie halt gelernt haben, auch vom Katechismus her, eben im Zustand von schwerer Sünde darf man auf keinen Fall bleiben, weil dann nachher, wenn man in dem Zustand stirbt, dann ist man fix in der Hölle, ja, und das machen natürlich einen irrsinnigen Stress und deshalb gehen sie dann eben schnell zur Beichte, um das zu klären. Und klassisches Beispiel eben jetzt Selbstbefriedigung, eben alle die eben damit Probleme haben und dann eben schnell zur Beichte gehen, aber nach, keine Ahnung, 14 Tage oder einer Woche ist dasselbe wieder, dann gehen sie wieder zur Beichte und wieder dasselbe. Also da ändert sich nichts. Und deshalb haben wir es in der Vorbereitung eben mal besprochen und zum Anlass genommen, einmal auch einige Punkte über die Beichte zu sagen, was da auch psychisch passiert in diesem besonderen Gespräch, in diesem Sakrament, damit sie einfach dann auch eine Sicherheit haben, was darf ich mir hoffen und was darf ich mir nicht erhoffen? Wo kann das Sakrament, sage ich jetzt mal, innerpsychisch nicht wirken oder kaum wirken, weil es da einfach andere Gesetzmäßigkeiten gibt? Und wo wird dieses Sakrament der Beichte einfach wirklich ein Sakrament der Versöhnung sein und eben ein Wiedereinsetzen in die Gnade Gottes, wie der verlorene Sohn, wo eben die Versöhnung mit Gott ist und die Versöhnung mit mir selber und die Versöhnung mit den Menschen wieder und wirklich eine tiefe Tröstung des Heiligen Geistes. Also das ist auch der Sinn des Beichtsakraments. Aber eben nicht immer ist es eben so lebbar. Deshalb ist es trotzdem gut, zur Beichte zu gehen. Aber es gibt halt eben unterschiedlich starke Wirkungen. Bevor ich starte, möchte ich noch ein Wort sagen für all diejenigen, die sagen, ich habe keine Sünden und oder kaum Sünden oder nicht so arge Sünden, deshalb gehe ich nicht zur Beichte, weil ich vertraue auf den barmherzigen Gott und ich werde schon dann hoffentlich in den Himmel kommen. Oder auch für all diejenigen, die gar nicht katholisch sind und die gar kein Beichtsakrament kennen, also die gar nicht beichten gehen können. Das ist ja noch viel trauriger, sage ich mal, ja, die vielleicht gern beichten gehen würden, aber einfach aufgrund von ihrer, sag ich mal, einer anderen Konfession gar nicht die Möglichkeit haben. Oder wenn sie gar nicht Christen sind, wissen sie auch nicht hin, wohin mit den Sünden. Wohin mit den Sünden, wenn ich nicht Christ bin? Ja? Ich kann man das nur von der Seele reden mit einem guten Freund oder beim Psychotherapeuten, der dann die Sünden vielleicht nivelliert und sagt, na, so schlimm ist eh nicht, sie haben eh niemand umgebracht und das hilft mir dann auch nicht weiter. Ja? Aber ich kann nirgends die Sünden wirklich loswerden. Und das ist auch eine große Not eigentlich. Ja? Und da bin ich so glücklich, dass wir in der katholischen Kirche sind und einfach, ja, so schön. Wir können zu jemandem gehen und einfach alles dort abladen und es ist dann nachher wirklich weg. Ja? Gott nimmt es durch die Vollmacht des Priesters und es ist wirklich weg. Aber das muss ich eben glauben. Wenn ich es nicht glaube, ist es trotzdem weg. Gott hat es wirklich trotzdem vergessen, die Sünde. Weil der Priester mich losgesprochen hat, das vergisst Gott, obwohl Gott ein super Hirn ist und super Gedächtnis hat. Er vergisst es, weil er es vergessen will, weil er sich darauf nicht mehr beziehen will und auch in Ewigkeit mit er nichts mehr anrechnen will. Ja, das ist fix, fix, fix vergessen, wenn ich es gebeichtet habe und bereut habe. Das kommt natürlich dazu. Wenn ich es nur beicht, ohne es zu bereuen, fehlt noch was ganz Wichtiges. Aber da komme ich dann eh nachher noch dazu, auf die Reue. Und das Geheimnis ist, dass ich überhaupt einmal ein Sündenbewusstsein bekomme, kein skrupulantes, dass ich mal, sobald ich eine Fliege erschlage, ich denke, es muss sofort beichten gehen, aber auch keines, das Gegenteil von skrupulant, dass ihm alles okay ist und alles durchgeht und ich eigentlich gar kein gebildetes Gewissen mehr habe, sondern dass ich eigentlich nur noch auf pfeift drauf und egal bin, ja, und dass alles in Ordnung ist, dass alles reingeht. Ich sage immer, das ist wie ein Nudelsieb. Wenn ich ein Nudelsieb nehme, das so engporig ist, dass es nicht mal das Wasser durchlässt, wenn ich die Nudeln ausschütte in das Nudelsieb, dann will ich ja, dass das Wasser wegfließt und die Nudeln drin bleiben im Sieb, ja. Und wenn das Nudelsieb so eng ist, dass das Wasser kaum durchtropft oder gar nicht durchtropft, dann ist das ein viel zu enges, viel zu feinkörniges Sieb und dann bin ich skrupulant und dann ist alles furchtbar, dann ist alles Sünde und dann ist alles entsetzlich, ja. Und auf der anderen Seite, es gibt so grobe Siebe, das verdient schon gar nicht mehr den Ausdruck Sieb, sondern ist nur noch so ein Rechen oder ein Gatter oder so irgendwas, ja, wo ich eben, wenn ich halt die Nudeln hineinschütte in dieses grobe, maschige, in diesen groben Maschendraht, der wie ein Zaunmaschendraht ist, ne, dann fallen natürlich die Nudeln durch und das Wasser natürlich auch, ja, aber das hilft mir nichts. Also ich brauche ein richtig feines Sieb, dass das Wasser durchgeht und die Nudeln drin bleiben im Sieb. Nicht zu groß und nicht zu klein. Und das wünsche ich all denjenigen, die sagen, ich habe keine Sünden, dass sie einfach merken, okay, da bilde ich mein Gewissen noch feiner und da merke ich, da bin ich sehr wohl lieblos, da bin ich sehr wohl zu fordern, da bin ich sehr wohl egoistisch, da bin ich sehr wohl in einer Art und Weise einfach ungut zu mir selber, zu den anderen, zu Gott, da bin ich zu lässig, da bin ich zu selbstbewusst, ja, zu egoistisch, zu selbstherrlich und so weiter. Da bin ich zu wenig sensibel auf die anderen Menschen hin, auf Gott hin, auf mich selber hin. Das wär so eine Bemerkung für all diejenigen, die keine Sünden haben. Und eine Bemerkung für all diejenigen, die nur Sünden haben und die es überhaupt nicht aushalten, wenn sie nicht beichten gehen können, wenn sie innerlich verzweifeln, dass sie nicht sofort zur Beichte rennen können, also auch ungesund in die andere Richtung, da geht es dann einfach darum zu sagen, Gott liebt mich, Gott ist barmherzig, Gott kennt meine Persönlichkeit und meine Persönlichkeit ist da wahrscheinlich sehr ängstlich, vielleicht sogar zwanghaft, vielleicht gebrochen, vielleicht von der Kindheit sehr stark verunsichert und sehr auch kleingläubig und auch in einer Art und Weise geschwächt, dass ich selber sofort Schuldgefühle kriege, wenn jemand anderer schief schaut, dass ich alles auf mich beziehe, dass ich immer mir denke, ich bin es wahrscheinlich, der es der Schuld hat. Ja? Aber Schuldgefühl ist keine Schuld, ist auch ganz wichtig. Ein Schuldgefühl ist eine eingebildete Schuld, wo ich glaube, dass das Schuld ist. In Wirklichkeit ist es keine Schuld. Und das ist auch sehr wichtig, dass ich da vertraue, dass ich keine Schuld habe, ja. Und das braucht einfach auch einen Prozess, dass ich merke, okay, was ist mein Anteil an Schuld? Gibt es vielleicht einen Anteil, aber ich habe nie oder ganz, ganz, ganz selten 100% der Schuld. Ich sage immer, auch zum Fremdgehen gehören zwei, ja. Einer, der im Fremd geht, der hat sicher den Hauptanteil von Schuld, aber auch diejenige Person, die ihn einfach, diesen Menschen ablehnt, die ihn vor die Tür setzt, die ihn einfach lieblos rausschmeißt, ja, aus ihrem Herzen, ja, und der Partner dann einfach verhungert an Liebe, ja. Und viele verwechseln halt Liebe mit Sexualität und deshalb ist das Fremdgehen dann halt Sexualität mit einer anderen Person, wo auch Liebe mitspielt, aber wo eigentlich die Sexualität im Vordergrund ist und wo dann im Endeffekt gar keine Liebe dann mehr gelebt wird. Also dann auch wieder ein Missverständnis. Aber das war jetzt nur als Beispiel, ja. Ich habe ganz, 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 ganz selten 100% Schuld, sondern es ist oft, oft eine Mischung. Gut, jetzt würde ich gern drauf eingehen, und vor allem dann noch im zweiten Teil, aber noch jetzt kurz vor einer kurzen entspannenden Pause mit entspannender, schöner, klassischer Musik vielleicht, würde ich noch gerne einfach Sie da hineinführen, und zwar in das Geheimnis der Beichte. Es ist zuerst notwendig, dass ich mich öffne für Gott, dass er mir seine Gnade schenken kann, und das ist ein psychologisch ganz zentraler Akt, dieses mich öffnen kann nicht jeder, ja. Nicht jeder kann so ehrlich auf sich schauen, und das ist allein schon was ganz Besonderes, wenn ich eine Selbsterkenntnis habe, ja. Selbsterkenntnis ist nicht so einfach. Oft brauche ich eine Selbsterkenntnis durch Fremderkenntnis, also durch Feedback von außen, und deshalb ist ja auch eine Beratung so wichtig, ja. Oft ist dann auch das Gleichgespräch so wichtig, oft ist auch das Gespräch vorher so wichtig, dass ich erkenne, wie die anderen mich wahrnehmen, ja. Also Kongruenz von Selbst- und Fremdbild heißt das in der Fachsprache. Das heißt, ist das so, wie ich mich wahrnehme, auch ähnlich wie das, wie der andere mich wahrnimmt? Oder sagt der andere eigentlich Dinge, also im Feedback, in der Rückmeldung, in dem, wie er mich sieht, wo ich sage, puh, da hat er eigentlich recht, das stimmt. Also wenn meine Kinder mir sagen, bleib sitzen, Papa, dann haben die eigentlich recht, ja, weil ich dann wieder schon so viel zu tun habe und wieder weiterrennen will. Na, stimmt, es ist richtig, dass sie sagen, bleib sitzen. Und so, und das kriege ich aber dann oft einfach auch gespiegelt von außen. Und kann ich diese Fremdwahrnehmung als solches wahrnehmen? Und kann ich die Fremdwahrnehmung auch ernst nehmen und auch umsetzen? Dann ist es gut. Und dann habe ich ja auch schon den Umkehrschritt gewagt und geschafft. Dann brauche ich jetzt vielleicht die alten Geschichten beichten, aber ich weiß, Gott hat mir schon geholfen, dass ich umkehren kann, und damit bin ich schon auf dem richtigen Weg. Es kann aber sein, dass ich jetzt da etwas erkenne, dass das falsch ist, dass es eben Sünde ist, dass ich da mich wegbewege von der Liebe zu Gott, zu mir, zu den Mitmenschen. Das ist immer der Prozess. Zuerst zu Gott, also Gottesliebe, dann Selbstliebe, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und dann erst die Nächstenliebe. Das ist immer das Dritte erst. Also ich bewege mich weg von Gott, von mir, von den anderen, und dann erkenne ich, boah, das geht sich jetzt nicht aus und ich will es eigentlich gar nicht und ich würde schon gern zurück, aber ich bin zu stolz zum Beispiel, dann kommen die ganzen Wurzelsünden, ich bin neidig, ich bin geizig, ich bin eben nicht demütig genug und all diese Wurzelsünden, ja. Und aufgrund von diesen 7 Wurzelsünden verbarrikadiere ich mich und durch das Verbarrikadieren komme ich dann immer weiter weg von mir selber, entferne mich immer mehr von mir selbst aus psychischer Sicht und kriege immer weniger Selbstwahrnehmung, wäre immer blinder. Deshalb steht auch in der Bibel eben, sehen sollt ihr sehen, aber nicht erkennen. Ja? Also ich erkenne nichts mehr. Ich sehe es schon, aber ich erkenne es nicht. Ich sehe schon, dass das eigentlich mich nicht zum Frieden führt, dass mich das noch mehr in die Sünde treibt, dass ich dann noch unfriedlicher bin. Aber ich erkenne es nicht. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist Gottes, dass wir eben auch unsere Sünden, unsere Schwächen, unsere Fehler erkennen. Ja, jetzt bitte ich um einige Takte entspannender Musik und freue mich dann nachher dann noch tiefer mit Ihnen hineinzugehen in das Geheimnis der Beichte.
Sie hören die Sendung Beichte aus psychologischer Sicht mit Dr. Reinhard Pichler.
Ja, was geschieht jetzt eben in der Beichte konkret? Wenn ich jetzt bereit bin, eben da mich eben in den Beichtstuhl zu begeben oder zu einem Beichtgespräch, dann ist zuerst meistens am Beginn immer die Scham, ja, und weil ich schäme mich einfach für das, was ich da jetzt auch sagen muss, ja, und viele werden sich vielleicht denken, warum muss ich denn das sagen? Gott weiß es ja eh, das ist ja wirklich blöd, dass man das aussprechen muss, ja. Aber das Kostbare ist es eben auszusprechen, weil es macht einen Unterschied, ob ich die Dinge sag oder ob ich sie mir nur denk. Und da kam jetzt eben zu einem anderen Beispiel gehen und zum Beispiel, also jetzt, wenn ich in einer Gruppenselbsterfahrung bin, in einer psychotherapeutischen Gruppe, und als Psychotherapeut habe ich das ja auch immer wieder, dann gibt es so auch so Beichtsituationen, nur halt leider ohne Lossprechung, wo Menschen dann sehr, sehr persönliche Dinge in der Gruppe sagen, was sehr unangenehm ist, ja, also nicht nur für den, der es sagt, sondern auch für die, die eben zuhören, was sehr berührend ist und betroffen machend und ja, einfach halt sehr intim. Deshalb braucht es auch in dieser Gruppenselbsterfahrung unbedingt auch den Schutz der Schweigepflicht, dass das nicht rausgeht, was in dieser Gruppe besprochen wurde. Aber es ist trotzdem super unangenehm, diese Dinge zu sagen. Und es wird auch erwartet in dieser Gruppenselbsterfahrung, so eine Art Selbstoffenbarung. Ja. Ich entscheide, wie viel ich sagen muss, genauso und sagen will, genauso wie auch in der Beichte ich es sage, wie sehr ich da ins Detail gehen will. Und auch da gibt es Unterschiede. Ja. Manche machen eine Selbstzerfleischung und gehen ins Detail, dass es dann schon einfach unnötig ist. Und manche sind zu allgemein und trauen sich das eben nicht, nicht so, so detailliert zu sagen, weil es halt eben sehr peinlich ist und schambesetzt ist. Aber das Tolle in dieser Gruppenselbsterfahrung ist immer wieder, dass die Leute durch diese Offenheit nachher eine Welle von Verständnis, von tieferer Erkenntnis und von Unterstützung bekommen. Und das ist noch viel mehr in der Beichte, ja? Weil Gott selber ist in der Beichte gegenwärtig, ja? Und es ist ein Sakrament, also eine fixe Zusage der Gnade des dreifaltigen Gottes. Und deshalb, wenn man eben als arme Sünder eben hinkommen zu Gott, und wir kommen ja zu Gott und nicht zum Priester. Das ist der nächste Punkt, eben zu welchem Priester komme ich, kenne ich den nicht, traue ich mich das dem zu sagen oder nicht, wie ist das, ich weiß schon genau, wie der tickt, bringt das überhaupt, wenn ich das dem sage, nein, dann sage ich es anders und so, das sind dann noch diese Zusatzfragen in Klammer. Hat auch eine psychologische Auswirkung. Aber ich komme jetzt eigentlich zu Gott und bringe das, was mich einfach so auch belastet und wo ich merke, dass da bin ich von Gott getrennt, von mir getrennt, vom Nächsten getrennt. Und durch das Aussprechen ist immer wieder die Erfahrung, dass ich es normal ausspreche, nicht übertrieben, detailliert und nicht untertrieben, ungenau und allgemein, komme ich einfach in eine ganz große Freiheit hinein. Ich komme deshalb in eine Freiheit hinein, weil ich merke, ich muss es nicht mehr alleine tragen. Ja? Es gibt eben eine Möglichkeit, das hinzulegen und dadurch auch von der anderen Seite anzuschauen. Es verliert auch den Schrecken, es verliert auch die Scham. Es ist immer noch peinlich, aber es tut einfach irrsinnig gut, das ausgesprochen zu haben, weil es jetzt dann einfach auch ein Stück weg ist. Es ist auch eine Selbstdistanzierung dazu. Ja? Und jede Art der Selbstdistanzierung hilft mir, Dinge, die mir zu nahe sind, auf Abstand zu bringen, und dadurch wäre ich wieder souveräner, wieder stärker und wieder innerlich gefasster. Und das ist so kostbar, das einfach aussprechen zu können im Vertrauen. Dass es dann auch gehalten und getragen wird und dass der Priester auch mitbetet und das auch dann im Gebet zu Gott bringt. Was dann ein wichtiger Punkt ist, ist, dass der Priester dann nicht obergescheiter ist und alles besser weiß, ja, das wäre keine Hilfe, wenn dann der Priester länger redet als der Beichtende, und der Beichtende sich denkt, so, jetzt kriege ich die Moralpredigt, ja. Das war vielleicht früher so, ich kann mich noch erinnern, wie ich Kind war, gab es noch die Beichtstühle nur mit Vorhang. Und da hat man einfach irrsinnig viel rausgehört, und vor allem hat man den Priester rausgehört, ja. Und da war ein ganz spezieller Priester an einem Wallfahrtsort, ich sage jetzt nicht wo, aber und ich war da damals öfter dort auch Ministrant, und man hat den Priester rausbrüllen gehört, bis nach vor, und du kommst in die Hölle, wenn du so weitermachst, ja. Also brutal, ja. Das war überhaupt keine Unterstützung. Damals sind die Leute auch noch mehr beichten gegangen, aber bei ihm war trotzdem immer wenig Leute vergleichsweise. Da waren ja 3 und 4 Beichtstühle gleichzeitig in diesem Wallfahrtsort besetzt, ja. Und wenn man schon gewusst hat, okay, der ist dort, dann hat man sich eher nur angestellt, wenn man ihn noch nicht gekannt hat, und ist auch dann wieder weggegangen, wenn er so rausgebrüllt hat, ja. Also das war echt, echt erschütternd. Und hilft auch nichts jetzt, weil das Sakrament der Versöhnung soll mich mit Gott versöhnen, mit mir selber und mit den Nächsten, ja, und nicht mir Angst machen, ja. Aber um da wieder zu 2000, zum Jahr 2019 zurückzukommen, es geht darum, dass ich durchs Aussprechen eben schon eine Entlastung, eine Selbstdistanzierung bekomme und im Schritt 2, dass ich eben dann Worte des Trostes kriege, aber kurz und knapp und eher nicht eben Ratschläge. Das wäre wenig hilfreich aus psychischer Sicht, weil es wird eher das Schuldgefühl dann noch wieder verstärkt. Was schlecht ist schlecht und was falsch ist falsch, aber das habe ich eh schon gesagt. Wenn der Priester merkt, dass das eigentlich überhaupt keine Reue ist, ja, oder dass er einfach halt Dinge noch nicht in der Sichtweise, in der Schwere, ja, gesagt hat. Wenn er zum Beispiel sagt, naja, ich habe jetzt 10 Menschen umgebracht, ja, also was selten vorkommen wird, Gott sei Dank, ja, aber eigentlich mit einer mangelnden Reue, dann ist es ja wohl total notwendig vom Priester, ihn darauf aufmerksam zu machen, auf die Schwere der Sünde. Mit der unterstützenden Betonung, dass der Beichtende Hilfe von Gott bekommt, und dass Gott eben alle Sünden verzeiht, auch sei es noch rot wie Scharlach, die schwersten Sünden, aber die Sündenstrafen, die muss er natürlich trotzdem auslöffeln. Also wenn jetzt jemand umgebracht hat, muss er trotzdem ins Gefängnis. Die Beichte logischerweise befreit ihn nicht von der staatlichen Verurteilung. Und das sind eben die zeitlichen Sündenstrafen, die bleiben bei jeder Sünde, beim Mord natürlich, aber auch bei kleineren Sünden. Und die müssen wir sowieso auslöffeln. Aber das hat trotzdem jetzt nichts damit zu tun, dass wir sagen, gut, wunderbar, ich löffel eh alles aus, deshalb brauche ich auch nicht beichten. Doch die Beichte ist extrem wichtig aus psychischer Sicht, um einerseits die Selbstdistanzierung zu bekommen, andererseits ein Wort des Zuspruchs und des Trostes zu bekommen und am wichtigsten natürlich die Lossprechung von Gott selber. Weil das ist der Grund, warum ich so froh bin, dass ich katholisch bin, dass ich wirklich durch die Gnade des Priesters, durch die Vollmacht des Priesters, durch die Priesterweihe dann wirklich weiß, Gott hat sich verpflichtet, durch den Priester meine Sünden loszusprechen und damit zu vergessen. Das ist so entscheidend. Jetzt möchte ich noch kurz, bevor ich mich freue, dass Sie anrufen, noch eine wichtige Sache sagen, eben das ständige wiederholte Beichten von denselben Sünden, wo sich nichts und nichts ändert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich immer wieder Sachen beichte, die sich überhaupt nicht ändern, ja? Und wo ich schon jedes Mal wieder bereue und sogar sehr bereue und mir wirklich denke, das ist erschütternd und das will ich nicht und ich will wirklich davon weg, aber ich kann davon nicht weg, muss ich mir einfach überlegen, hat das Suchtcharakter? Und wenn ich süchtig bin, ist schon gut zu beichten, aber ich muss auch einen Entzug machen. Und ich kann auch einen Entzug von allen Dingen machen. Von der Beziehungssucht, von der Pornosucht, von natürlich von der Alkoholsucht. Also es gibt eben substanzgebundene Süchte und substanzungebundene Süchte. Es gibt eben stoffgebundene Süchte, wo es um einen Stoff geht. Und es gibt Beziehungssüchte. Und bei der Beziehung muss ich ja aus der Beziehung raus. Und das ist oft noch viel schwieriger, weil ich abhängig bin, manipuliert bin, gefesselt bin, Opfer bin. Also da gibt es viele, viele Bereiche, wo ich mich dann nicht wundern brauche, warum sich da nichts ändert, weil ich da noch voll drin hänge. Es ist gut, immer wieder zu beichten, aber es wird mir nicht die nötige Kraft geben, davon loszukommen. Ganz ein wichtiger Punkt. Und wenn ich erkenne, dass das keine Sucht ist, aber ich es trotzdem immer wieder beichte, weil ich es auch will, weil ich es auch genieße, weil ich es auch brauche, weil ich auch da einfach da auch sündigen will, weil ich mir denke, ich kann ja dann eh wieder beichten, dann ist es einfach keine Reue. Und weil wenn ich in der Beichte schon weiß, ich tue es ganz, ganz, ganz sicher wieder und ich werde es auch wieder total genießen und mir wird es auch wieder total taugen, aber es ist keine Sucht, dann ist es keine Reue. Bei der Sucht kann es oft Reue sein, aber ich bin einfach zu schwach dazu. Dann brauche ich einen Entzug. Und ein Entzug ist, also kommt drauf an, Ich habe ja auch schon öfter Suchtsendungen gemacht, die man da auch nachhören kann. Aber bei der Sucht geht es wahrscheinlich darum, einfach zu sagen, 100% das nicht mehr zu tun. Ja? Also keinen Tropfen Alkohol mehr zu trinken, überhaupt nicht mehr den Computer aufzudrehen, damit ich kann, und das Internet zu löschen, den Browser zu löschen, damit ich gar nicht in die Gefahr komme, eben Pornos anzuschauen und so weiter. Ja? Also das sind Schutzmaßnahmen, damit ich komplett rauskomme, muss aber dann trotzdem daran arbeiten, dass sobald ich nämlich wieder in die Gelegenheit komme, bin ich wieder in der Sucht drinnen. Das wäre dann auch keine Hilfe. Aber wenn ich immer wieder dieselben Fehler mache, obwohl es keine Sucht ist, und ich weiß, ich tue es wieder, ist es keine Reue und da muss ich da was ändern. Und beim dritten, dritte Sache, wo ich immer wieder dieselben Sachen eben sündige, obwohl ich sehr bereue und obwohl es keine Sucht ist, ist, dass ich einfach da eine Persönlichkeitsstörung habe. Ja? Und das ist dann ein therapeutisches Thema. Da hilft mir dann die Beichte erst dann was, wenn ich in der Psychotherapie das auch therapeutisch bearbeitet habe und da rausgekommen bin. Klassisches Beispiel, Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus oder paranoide Verhaltensweisen oder hysterische Verhaltensweisen. Da zerstöre ich immer alles bei den anderen Menschen. Ich bin ständig auf Kriegsfuß mit allen anderen. Ja. Ich verletze die Mitmenschen permanent, weil ich selber eine Persönlichkeitsstörung habe. Das kommt ganz oft von einer Verletzung aus der Kindheit. Das muss ich einfach mal bearbeiten. Ansonsten komme ich da nicht raus. Und sonst beiche ich das ein Leben lang. Gott kennt mich, Gott weiß meine Persönlichkeit, aber ich habe halt immer wieder rund um mich Leichen. Und das ist halt wirklich total schade. Ja. Ich würde mich total freuen, wenn Sie jetzt anrufen würden und einfach mit uns teilen, wo Sie Beichte als total heilsam und befreiend erlebt haben und wie Sie auch empfehlen, wie man sich auf eine Beichte gut vorbereiten kann und wie man auch wirklich dann nachher, nach der Beichte, dann auch umkehren kann. Das ist nämlich der allerletzte Punkt, dann freue ich mich schon, wenn Sie anrufen. Ich brauche auch nach der Beichte die Kraft zur Umkehr, weil es hilft nichts, wenn ich beichte, also es hilft schon was, Gott hat die Sünden vergessen, aber wenn ich nachher nicht umkehre, bin ich ja sofort wieder in derselben schwierigen Lage. Und daher brauche ich auch Kraft und Mut zur Umkehr. Und wenn Sie uns da unterstützen, jetzt die Moderatorin und mich, dass wir viele, viele Beispiele bekommen, wie man umkehren kann, wie man neu beginnen kann. Nicht im Sinn von Ratschlag, sondern im Sinn von eigenem Zeugnis. Ja? Das wäre auch ganz kostbar. Ich darf nun um die Bekanntgabe der Telefonnummer bitten.
Das ist die 0720 578 578 von außerhalb Österreichs, zum Beispiel aus Südtirol, 0043 720 578 578. Die Leitungen haben sich rasch gefüllt. Als erstes darf ich begrüßen Johannes.
Hallo, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Hallo, hallo. Hallo.
werden es jetzt noch einmal probieren, Johannes.
Hallo, hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie, ja.
Ja, wunderbar. Bitte, Johannes.
Die Beichte ist ein Sakrament. Und ich habe das wirklich in meinem Leben auch entdecken dürfen, dass dieses Sakrament, hinter dem Sakrament steht ja Gott, also im Prinzip Jesus, der uns ja empfängt. Und heute im Evangelium steht ja auch, alles wird vergeben. Ja. Wenn man zur Beichte geht, hat man ja die Reue und die Sehnsucht danach, nicht wieder zu sündigen. Deswegen ist es oft die Grenze zwischen Sucht oder zwischen, was Sie vorher eingeführt haben, natürlich sehr schwierig, das auch zu erkennen. Ich wollte nur da anregen, dass dieses Sakrament eben uns auch Gnade schenkt. Und deswegen, auch wenn man eben oft dieselbe Sünde macht, eben diese Gnade irgendwann mal durchbricht. Und in meinem Leben war das so, plötzlich war das weg, ohne Psychotherapeuten, ohne gar nichts, einfach, es war weg, als wäre es nie gewesen. Und das war für mich dann der Beweis dafür, dass wirklich die Gnade wirksam war. Und ich bin unendlich dankbar über diese Erfahrung. Und ich wünsche das auch vielen, die jetzt zuhören, einfach zu versuchen, um die Dinge, die einen wirklich immer wieder belasten, einfach auch selber zu beten, dass sie aufhören, weil man sie ja nicht wünscht. Und auch, obwohl es peinlich ist, natürlich möglichst oft immer wieder beichten zu gehen. Und irgendwann mal, wenn Gott halt will, bricht diese Gnade durch. Und da bin ich mir sicher.
Gut. Danke. Danke für das ganz, ganz kostbare Zeugnis. Sie haben recht. Die Gnade wirkt langfristigst, ja, und wirkt am nachhaltigsten. Ja, stimmt. Kann ich Sie nur 100% bestätigen. Danke für das Zeugnis.
Ich wollte nur dazu sagen, dass Paulus redet von dem Stachel im Fleisch, nicht? Und ja. Viele Menschen wollen keinen Stachel im Fleisch haben.
Naja, und es will keiner, ist eh gesund. Ist eh gesund.
Nein, aber das gibt den Menschen nicht ohne Stachel, weil Paulus führt das auch weiter. Er hat mir nicht genommen, damit ich mich nicht überhebe.
Ja.
Und das ist eben dieses, glaube ich, dieses, ich kann mich auch irren, aber das Geheimnis, dass bis zum Papst und bis alle Heiligen sind ja als Sünder gestorben und nicht als Heilige, eben dieser Rest von, Stachel immer in uns ist. Und ja. Wir können uns nicht aussuchen, weil das ist der Herr, der uns die Stachel oder die Kreuz, kann man auch das Kreuz sagen, nicht auflegt. Ja. Und es ist, das wollte ich ihm sagen, ist die Versuchung zu sagen, die Stachel, den Dornen möchte ich nicht mehr schauen, ja, oder das Rauchen möchte ich jetzt, das mache ich nicht mehr. Das ist aber nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist das erste Gebot, Gott leidenschaftlich zu lieben. Und ja. Sich nicht versuchen, genau. Irgendwie sündenlos zu halten.
Genau, ja. Genau. Also den Stachel kann man sich nicht aussuchen, haben Sie völlig recht. Und es gibt keine leidfreie Welt und das Kreuz gehört in unserem Leben dazu, egal ob ich Christ bin oder nicht. Das stimmt. Stimmt total. Ja. Und jetzt geht es darum, wie gehe ich um mit dem Kreuz, mit dem Leid in der Welt, mit dem Stachel, ja. Und ja, kann ich den Stachel auch verklären, weil der Paulus, dem ist es ja gelungen, diesen Stachel wirklich mit Würde zu tragen, ohne dass er gesündigt hat. Oder halt wenig gesündigt, hoffe ich, ja. Danach, ja. Der hat sicher, wenn ich im Weg der Heiligkeit bin, bin ich überzeugt, dass dann die Sünden immer weniger werden.
Ja, dann gehen wir.
Ist er weg?
Nein, noch nicht. Und die großen
Heiligen. Sehe noch da.
Beispiel, da sind sich immer mehr bewusst, was alles eine Sünde sein kann, nicht?
Genau. Ich werde dann immer sensibler. Ich nehme immer mehr wahr, dass auch kleine Sünden einfach mich wegbringen von der unglaublichen Größe und Allmacht Gottes. Ja. Aber die Sünden werden trotzdem wahrscheinlich immer kleiner. Ja.
Das moralische Denken des Christentums, das widert mich ein bisschen an. Es geht in unserem Glauben um die Marschrichtung, Gott zu lieben. Ja, und natürlich sündigt man weniger und das geht überhaupt nicht. Das heutige Evangelium ist nur klar, nicht? Wir sind berufen, wir wissen, Jesus verzeiht uns alles, bis auf das den Heiligen Geist. Und dieses Aufhalten in diesen Ängsten zu sündigen oder was ein Makel zu haben, das ist meiner Ansicht nach, wenn der pornosüchtig ist zum Beispiel, wenn er sich viel zu sehr damit beschäftigt, seine Pornosucht Er muss sich was anderes suchen. Er muss sich Menschen in der Nachbarschaft suchen, denen er helfen kann. So kommt er raus, aber nicht indem er seine technischen Sachen beschränkt. Er kommt heraus, indem er Gott mehr liebt. Mhm. Aber vielleicht...
Ja, super. Danke für die ganz kostbaren Gedanken von Ihnen und die wichtige Anregung. Danke. Alles Gute.
Wir gehen dann vielleicht weiter zum nächsten Anrufer, Maria aus Tulnerfeld.
Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Wir kennen uns, ja, und ich bin ganz in Glück, diese Stunde jetzt zu erleben mit dem Gespräch. Aber der Johannes, oder wie er heißt, vor mir, der hätte einen eigenen Vortrag halten können. Ich konnte da auch ganz aufgeregt zuhören. Er hat auch meine Worte in den Mund genommen. Als erstes mit dem Sakrament. Das ist für mich auch erst später erwacht. Also das ist ja ein Sakrament. Und Sakramente sollen wir empfangen, so oft wir wollen und können. Und Jesus Wort auf das, ja. Also das ist ja das, das herrlich, das Gute, ja. Was mir da auch noch eingefallen ist, also Jesus hat auch Heilungen gemacht und immer wieder dazu gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Also das ist ganz was Wichtiges für uns und in unserem Glauben, in unserem katholischen Glauben mit der Sündenvergebung. Also da haben wir den Himmel auf Erden. Also für mich ist es so. Es ist ganz einfach schön, wenn wir Gott alles übergeben dürfen und erwartet auf uns, dass wir ihm die Sünden bringen. Er liebt das Schwache. Also machen wir uns nicht groß vor irgendwas, sondern wir sind kleine, arme Geschöpfe. Wir sind seine Kinder und erwartet, weil er möchte uns lieben. Und ohne Sünde kann er uns für die Väter drucken. Gell? Das ist mein Beitrag. Ja.
Danke, liebe Maria. Alles Gute, gell? Ihnen. Dankeschön. Bitte Gott.
Ja, und unsere nächste Anruferin ist Traude. Sie hat eine Frage zur Sucht.
Grüß Gott, Herr Doktor. Ich hätte eine Frage. Ist Sucht eine Sünde, die man beichten muss?
Also, sie ist eine Krankheit und daher kann man jetzt nichts dafür, dass man krank ist, aber dafür, dass man hineingekommen ist in die Sucht, das ist schon was man freiwillig getan hat, weil man ist nicht, man wird nicht zufällig jetzt süchtig und man kann auch die Sucht verstärken. Also ich würde es auf jeden Fall beichten, aber ich würde eben auch einen Entzug machen, ja, unbedingt, dass ich da eben rauskomme, weil sonst bleibe ich da immer drinnen und die Gefahr ist, wenn ich depressiv bin, dann ist ohnehin alles furchtbar und dann habe ich keine Kraft, dann kann ich gar nicht rauskommen. Die Depression muss ich nicht beichten, weil das ist eher, dass ich einfach noch mehr geschwächt wäre. Das, was ich vielleicht beichten sollte, ist, dass ich sage, bitte, ich bemühe mich zu wenig, dass ich mehr Kraft habe, rauszukommen. Ja? Aber bei der Depression ist ja das ist ja die Krankheit der Kraftlosigkeit, der Sinnlosigkeit, der Energielosigkeit. Wenn das Teil der Krankheit ist, kann ich da jetzt so gesehen nichts dafür. Ich kann halt versuchen, das Richtige zu tun, dass ich wieder rauskomme. Das gleiche wie bei der Sucht. Aber ich würde den Anteil, wo ich zuständig bin, dass ich in die Sucht gekommen bin, auf jeden Fall beichten, aber gleichzeitig auch wissen, nicht alles, was Sucht ist, ist jetzt Sünde, sondern auch es gibt eben auch einen großen Anteil, der ist eben Krankheit.
Weil ein Priester hat ihm einmal gesagt, ja, das braucht man nicht beichten, weil es ist eine Krankheit. Aber der Pater Bernhard hat einmal in einem Vortrag gesagt, man muss es beichten.
Ja, stimmt. Also beides ist richtig. Es gibt eben den Aspekt der Krankheit und es gibt den Aspekt, dass man sich da einfach auch halt gehen lässt, ja. Und es ist überhaupt, finde ich, sehr gut, wenn man die Dinge, wo man sich denkt, das belastet mich enorm, ja, und ich habe einen Teil daran auf jeden Fall schuld, vielleicht nicht 100%, das ist auf jeden Fall Beichte. Ich bin auch dafür, dass man alte Kindersünden beichtet, ja, die einem einfallen, die einem der Geist Gottes vielleicht zeigt, ja. Auch wenn diese Kindersünden 50, 60 Jahre oder was auch immer her sind, wenn ich es jetzt noch plötzlich, wenn mir die einfallen und ich denke mal, na, die habe ich sicher nie gebeichtet, dass ich meiner Mutter irgendwas aus der Küche gestohlen habe, die Weihnachtskeks oder so ähnlich, ja. Dann ist es gut, das zu beichten, weil, ich möchte ganz rein in den Himmel kommen und deshalb ist es schon gut, wenn ich alles das, was mir was ich erkenne, dass ich das beichte und dass ich dann natürlich dann die Dinge besser mache. Das ist klar, dass ich Kraft habe zur Umkehr. Und da bin ich sehr dafür. Ja? Alles Gute Ihnen.
Danke.
Viel Kraft. Bitte.
Ja, unsere nächste Anruferin in der heutigen Sendung, Therese. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich wollte sagen, ich war mal bei einer Beichte und im Rahmen der Beichte war auf einmal so in mir eine Stimme, die hat gesagt, was Gott verziehen hat, dessen dürfen wir uns nicht mehr anklagen. Und das war so ganz, wir dürfen nicht, hat die Stimme gesagt.
Stark.
Ja.
Ja, sehr schön.
Und zwar nicht das Böse, nicht der andere und wir selber auch nicht. Und ich finde, das ist so wichtig, weil wir gehen aus dem Beichtstuhl raus und wir verzeihen es uns dann oft nicht. Ja,
ja, genau.
Und
genau.
Das war eine,
das ist dann eben, ja, super, ja, ganz richtig.
Ja, das wollte ich nur sagen. Ja, danke schön.
Super, super. Vielen, vielen Dank. Kann ich nur hundertprozentig und danke vielmals für den tollen Anruf. Kann ich unterstreichen 10-mal, weil wir verzeihen es uns dann oft nicht. Und das ist ja dann schon wieder Sünde, dass wir uns nicht verzeihen, dass wir so schlechte Menschen
und
sind.
Auch, wir vertrauen dann auch Gott letztendlich nicht, wenn wir ihm das nicht glauben. Ja.
Genau.
Ja, danke schön, wiederhören.
Super, also danke, weil Gott hat es uns wirklich vergeben und vergessen, aber wir behalten es noch in Erinnerung und graben es dann nachher wieder aus. Ja? Und das ist wirklich total schade. Also ja, hundertprozentige Unterstützung, was Gott einfach jetzt in der Beichte losgesprochen hat, das dürfen wir lassen. Wenn es wiederkommt, dann ist es eben entweder Sucht oder eben, wie ich eben zuerst gesagt habe, ja, dann wollen wir es uns wiederholen, ja, wollen wir wieder uns quasi schlecht tun und uns selbst schädigen oder wir haben eine Persönlichkeitsstörung. Das sind die drei Sachen, die mir jetzt einfallen. Ja. Vielleicht gibt es auch noch mehr Sachen. Aber ja, stimmt. Weg ist weg und vergessen ist vergessen und gebeichtet ist, wenn es eine Vergebung von Gott vergeben ist, ist es vergeben, ja, fix weg. Danke.
Unsere nächste Anruferin in der heutigen Sendung Beichte aus psychologischer Sicht mit Dr. Reinhard Pichler ist Maria aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte nur sagen, ich war einmal längere Zeit nicht beichten, dann habe ich mich doch endlich aufgerafft und bin dann gegangen. Es war für mich ein bisschen eigenartig, weil das Setting war nicht so irgendwie und... Ja, es war irgendwie eine Lossprechung. Ich bin dann rausgegangen, habe nicht das Gefühl gehabt, also ich hätte mich nicht getraut zu kommen und zu gehen. Habe aber dann sofort bin ich dann nochmal beichten gegangen, das war dann im Stephansdom und da hat es dann funktioniert. Also das war für mich dann wirklich okay. So macht man es eigentlich als Priester.
Aha.
Ja.
Also das sieht man halt auch, dass die menschliche Komponente, wie eben der Priester eben ist, auch wichtig ist, ja. Also das ist schon auch verständlich. Aber es war die erste Beichte sicher auch gültig, auch wenn der erste Priester vielleicht komisch war, ja. Und die Frage ist, wenn Sie jetzt das Ganze noch einmal gebeichtet haben und der Priester, der zweite, war dann besser, ist es deshalb nicht mehr gültig, ja? Aber ich glaube, sie haben einfach halt dann einen besseren Zuspruch bekommen, eine bessere Unterstützung und das ist halt eben auch sehr, sehr wichtig. Das Menschliche ist halt in der Beichte eben auch drinnen und deshalb ist eben Gott und Mensch vereint und der Priester ist der Sprachrohr Gottes und manche Priester lassen sich halt mehr von Gott da inspirieren als andere. Das sind halt auch wieder dann die menschlichen Begabungen, ja. Das Der ist ja kein, der ist kein Lautsprecher Gottes, ja, sondern der ist ja auch nach wie vor Mensch, der Priester. Und da gibt's halt eben Menschen, die halt Priester, die halt schwächer sind oder nicht jetzt so begabt, auch für die Beichte wie andere, ja. Stimmt.
Ja. Aber ich denke mir zum Schluss, die Worte müssen stimmen und die waren nicht gegeben bei der Losprechung.
Ja, verstehe schon. Also Sie sagen, das heißt, das war sogar, das stimmt, da haben Sie recht, die Formel, die ist wichtig und wenn die Formel
die muss nicht stimmen, ist, ja, alles andere ist, ja, das ist dehnbar, eventuell, aber zum Schluss, wenn das nicht stimmt, dann...
Ja, da haben Sie recht. Aha, das ist interessant. Ich habe nicht gewusst, das stimmt, die Lossprechungsformel, die ist schon wichtig. Ich spreche dich los im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist schon wichtig, ja? Ja, das ist wahr. Ja. Aha, das hat nicht gestimmt, jetzt verstehe
ich. Das war es. Und da haben wir nicht losgesprochen, gefühlt.
Da haben Sie recht. Ja. Und da muss man also wirklich sagen, lieber Priester, ich glaube, die Lossprechungsformel passt nicht. Ja. Lernen Sie nochmal auswendig oder da gibt es auch einen Zettel zum Ablesen. Das stimmt. Ich habe es einmal im Ausland eben halt in verschiedenen Sprachen bekommen und da vertraue ich einfach darauf, dass es richtig war, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Ja. Genau. Ich habe dann auf Englisch oder so gebeichtet und der Priester hat es mir dann in seiner Muttersprache dann eben gegeben, weil er es auf Englisch die Lossprechungsformel nicht konnte. Und das ist, denke ich, okay, auch wenn ich es nicht verstehe. Ja. Danke. Alles Gute Ihnen, Maria.
Ja, unsere nächste Anruferin, Brigitte aus Wien.
Ja, grüß Gott, ich möchte ein Beispiel sagen. Mein Mann war 10 Jahre krank, der ist 2016 verstorben und es war äußerst schwierig, er hat ein furchtbares Schicksal gehabt und konnte das nicht verarbeiten. Also ich bin beschimpft worden und alles Mögliche und es war sehr schwierig. Und ich
aber das war eine Störung. Das war eine Störung eben.
Ich war aber der Meinung, dass ich daran keinen Anteil habe und dass ich alles richtig gemacht habe oder so einigermaßen halt mit menschlichen Schwächen. Und ich habe mich halt als Opfer gefühlt, war ich auch teilweise. Und ich habe dann einen anderen Mann kennengelernt. Und denn seine Frau war ähnlich. Und wir haben dann miteinander sozusagen Trauerarbeit gemacht. Und da waren so parallele Sachen. Und da bin ich draufgekommen. Man sagt ja, hinter jeder Aggression steht ein Wunsch. Dass ich sozusagen sehr wohl einen Anteil hatte. Jetzt war aber mein Mann verstorben. Und was machen? Und ich habe mich dann damit beschäftigt und habe auch einen sehr guten Beichtvater gefunden und habe das sozusagen auch vor Gott gebracht, weil es ganz wichtig ist, dass man das bereinigt. Und das ist ja eigentlich das Tolle, dass wir über den Tod hinaus auch die Möglichkeit haben, ich habe ihm schon verziehen von mir aus, aber es war nicht gebeichtet. Und ich habe den Beichtvater und bin dann noch auf Dinge draufgekommen, wo ich mir absolut sicher war, ich habe das richtig gemacht. Und ich muss sagen, ich habe das gebeichtet und bin dann nach und nach draufgekommen, was dann von mir auch nicht so gut war und dass ich doch einen ziemlichen Anteil hatte, dass es so gelaufen ist. Und durch die Beichte und dieses Aussprechen habe ich jetzt eine völlig andere Sicht auf mich, auf die Ehe, auf die Vergangenheit. Und Gott hat mir dann so ein unglaubliches Geschenk noch gemacht, dass ich jetzt leben darf. Aber wichtig war dieses vor Gott bringen. Und ich habe dann so eine Gesprächstherapie, ist übertrieben, Tante gehabt, die wollte das üben. Und ich habe ihr das erzählt und sie sagt dann, naja, aber der ist ja schon gestorben. Sage ich, bin Christ, er ist da. Und ich kann das vor Gott bringen und ich kann das bereinigen. Und das ist ein unglaubliches Gefühl, dass man auch über den Tod hinaus was machen kann und sozusagen jetzt mit einer, auch wenn man älter ist, völlig neuen Sicht das Leben fortzusetzen.
Ja, ganz schön. Stimmt. Ja, also 100%ige Zustimmung. Vielen Dank für dieses ganz wertvolle, ergänzende Thema, dass man eben auch über den Tod hinaus dann auch Frieden finden kann und auch ja wirklich da auch, dass die Beichte auch über den Tod hinaus wirkt, ja, und auch Frieden stiften kann. Ja. Danke. Alles Gute Ihnen.
Danke, Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, unsere nächste Anruferin, Marianne aus der Steiermark.
Grüß Gott, Herr Doktor. Ich habe allen Mut zusammengenommen, weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist. Ich war als junge Frau sehr, sehr zornig, nicht zu anderen Menschen, aber wenn mir was gelungen, nicht gelungen ist, ich war so zornig. Und da bin ich immer wieder beichten gegangen und immer wieder bin von Beichten
zornig gegen dich selber, autoaggressiv, oder?
Nein, wenn mir was nicht gelungen ist, wenn ich bei der Arbeit oder was, ich war
einfach, verstehe.
Zum Beispiel habe ich mal Betten überzogen und die Knöpfe sind nicht so gegangen, wie ich wollen habe. Da habe ich angezogen, dass gleich alles geflogen ist. Ich meine, das war nicht schön, aber um es zu verstehen. Und ich bin immer wieder beichten gegangen und irgendwann habe ich mich schon so geschämt, habe mir gedacht, nein, das kann es ja nicht sein. Aber ich bin so lange gegangen und auf einmal war es gut. Dann ist in der Beichte Heilung geschehen. Und schön. Der Zorn war weg.
Schön. Da gedacht, war dann wirklich die Reue in die Tiefe. Die Reue ist dann ganz tief eingegangen.
Ja. Ja, ich bin so viel kränkt und ich wollte gar nicht mehr hineingehen, wenn man denkt, nein, ich muss. Und geschämt habe ich mich so viel und ich bin so lange gegangen und dann war es gut.
Boah, super, super.
Ja.
Danke für das wichtige Zeugnis.
Grüße,
manchmal
Reinhard.
Kann man auch eben dann die Notbremse ziehen, gell? Und dann hilft einem Gott in der Gnade, ja.
Genau, ja, genau, wenn man sich bemüht. Ja, das war schön.
Ja, danke, immer, liebe Marianne, für den schönen Anruf aus der schönen Steiermark. Wird gut.
Ja, zwei Anruferinnen habe ich noch in der Leitung. Als erstes Silvia aus Wiener Neustadt.
Mhm. Ja, hallo, grüß dich Reinhard, da ist Silvia aus Wiener Neustadt.
Ja, grüß dich.
Danke, danke für die Sendung. Also, es ist so unwahrscheinlich, nachdem ich jahrzehntelang ohne Glauben gelebt habe, bin ich dann doch dazugekommen und auch zu einer Beichte. Und ich möchte den Priestern einen großen Dank aussprechen. Es ist wirklich so wichtig und befreiend auch für mich gewesen, auch diese alten Kindersünden und so weiter zu beichten. Und ein kleines Beispiel habe ich, also eben, ich habe einen fremden Priester gesucht, weil ich mich geschämt habe. Und er hat mir die Lobsprechung gegeben und ich muss sagen, von diesem Tag war diese Sünde weg, auf Nimmerwiedersehen. Also es ist ja fast unglaublich gewesen für mich, aber es ist vorbei. Ich brauche das nicht mehr, was ich gemacht habe. Und immer wenn ich diesen Priester dann wo sehe, ich bete für ihn und bin so dankbar.
Ja. Super, also, super, ganz
das
schön.
So.
Ja, die Priester sind so ein Geschenk. Ja. Da, danke, dass du auch diesen wichtigen Aspekt einbringst. Das ist einfach großartig, dass die Priester diesen Dienst für uns tun. Ja. Also wir wären viel beladener, wenn es die Priester nicht gäbe. Deshalb sind die Priester auch so, so, so wichtig, ja, dass wir einfach durch sie das Geschenk der Beichte bekommen dürfen. Ja.
Dann habe ich noch was Schönes erlebt. Kann ich das noch kurz sagen?
Freilich.
Hallo? Ja,
ja, freilich, bitte,
Ich war in dem Film, in dem neuen Film Das größte Geschenk von Manuel Cotello. Ich war in Wien bei der Premiere dabei. Und es war unglaublich, es wurde nach dem Film, also in dem Film geht es um Vergebung, wenn das noch niemand gehört hat.
Ja, ja.
Und nach diesem Film wurde in so einer liebevollen Art angekündigt, dass wer möchte, mit einem Priester sprechen, im Foyer sind 7 Priester, die auf uns warten.
Okay.
Entweder zur Beichte oder zu einem Gespräch.
Ja,
und
super.
Das wurde angenommen, die waren ununterbrochen belagert, diese Priester.
Das ist die super. Man muss nicht, nach diesem Film müssten immer Priester draußen sein. Gell?
Ja, das stimmt. Unbedingt.
Ja, super.
Ich habe sowas noch im Film noch nie erlebt. Aber es war so eine liebevolle Atmosphäre in dem ganzen Kino.
Ja, schön.
Bis heute.
Schön. Cool. Eben, da sieht man eben, wie viel man auch bewirken kann. Ja? Also wie viel positiv auch wirklich wäre. Ja. Ja.
Genau.
Und Gott sei Dank gibt es solche Filme, die wirklich zum Glauben hinführen. Das ist ein großes Geschenk.
Jetzt war er in einer Neustadt, waren auch 180 Personen. Es war unglaublich. Ja. Er kommt aber noch einmal wieder. Gell?
Schön.
Zur Sucht möchte ich noch was sagen. Also ich kenne das 12-Schritte-Programm von den anonymen Alkoholikern, gell?
Ja.
Und die führen aber auch zur Beichte. In diesem 4. Schritt, im 5. Schritt. Es ist unglaublich. es wird nur nicht so ausgedrückt. Wenn es, das ist ein Satz. Der fünfte Schritt wäre, wir gestalten Gott, uns selbst und einem anderen Menschen die genaue Art unserer Verfehlungen ein. Also für mich ist da auch die Beichte dahinter. Möchte ich auch ermutigen.
Natürlich, natürlich, ist ja. Stimmt.
Ja, okay. Stimmt, na stimmt, dann, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, alles Gute, Silvia.
Okay, danke, Pitti.
Und noch eine Anruferin, Frieda aus Niederösterreich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, da ist Frau Frieda aus Niederösterreich. Hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie. Bitte, Frau Frieda.
Ja, ich habe zweimal die Erfahrung der Beichte gemacht als Geschenk und Neuanfang und habe dadurch Seelenfrieden erhalten. Und ich denke, wenn man, darf ich kurz sagen, ich war fast 30 Jahre verheiratet, dann ist mein Mann tödlich verunglückt. Und wie es halt so ist im Leben, ja, man hat halt, ja, und das hat mich dann sehr beschäftigt, nichts mehr entschuldigen können und nichts mehr ausreden können. Und da hat mir die Beichte sehr geholfen. Und dann habe ich einen anderen Menschen einmal sehr schwer gekränkt, bin auch zur Beichte gegangen, habe jedes Mal das Gefühl der Erleichterung gehabt, des Seelenfriedens und des Neuanfangs. Und da kann ich nur sagen, Beichte ist schon etwas Schönes und Wichtiges, damit man wieder gut für sich selber leben kann.
Ja, stimmt, stimmt. Ja, ganz ein schöner Schlusssatz war das jetzt. Vielen, vielen Dank. Ja, ganz, ganz ja, kostbar. Bitte. Danke, alles Gute, Frau Frieda.
Ja.
Wir kommen zum Ende der Sendung Beichte aus psychologischer Sicht mit Dr. Reinhard Pichler. Ein paar Minuten bleiben uns noch. Ich darf Dr. Reinhard Pichler nochmal das Wort übergeben.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank wieder für diese ganz kostbaren Anrufe, die jede und jeder von Ihnen wirklich einen ganz wichtigen Aspekt noch zusätzlich gebracht hat. Wir ergänzen uns einfach in dieser großen Hörerfamilie. Abschließend würde ich gerne noch einen Aspekt bringen, der vielleicht noch nicht vorgekommen ist. Und der Aspekt ist eben die Fähigkeit, dass ich überhaupt mich zu Gott erheben kann, dass ich überhaupt merken kann, wer bin ich, wer ist Gott. Und dass ich aufgrund von diesem Blick auf Jesus erkennen kann, wie weit ich noch von ihm weg bin. Und das ist eigentlich die Wurzel oder die Tiefe von jeder Beichte, dass ich näher zu Gott möchte, ja, dass ich näher mehr in seine Heiligkeit will und deshalb auch versuche wirklich ein heiligmäßiger Mensch zu werden, der eigentlich immer weniger Sünden hat. Nicht, weil ich so super bin, sondern aus der Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und das könnte so ein Ausblick sein, jetzt Beichte psychologisch betrachtet. Ja? Wenn wir Menschen sind nicht perfekt und wenn man den Perfektionismus, also der Zerrform, eben des Gutmachenwollens erliegen, dann sind wir möglicherweise sogar noch falscher und noch schiefer unterwegs als wenn wir es nicht so gut machen würden wollen, ja? Weil da geht es um unsere eigene Ehre. Aber wenn wir ganz auf Gott ausgerichtet sind und eben auf Jesus schauen, dann kann es uns schon gelingen, dass wir immer schneller erspüren im Geist Gottes, ob wir eben Richtung Sünde unterwegs sind oder nicht, ja? Ob wir jetzt eben auch nur eine kleine Sünde begehen, eine lässliche Sünde begehen. Ja? Und je mehr wir quasi uns vom Geist Gottes leiten lassen, desto schneller können wir dann auch reagieren und eben dann auch nicht sündigen oder dann auch liebevoll den anderen zurechtweisen. Ja, das ist keine Sünde. Liebevoll zurechtweisen ist urwichtig. Denn die Liebe an anderen, auch wenn sie zurechtweisend ist, deckt viele Sünden zu. Das heißt auch in der Bibel. Ja. Also das möchte ich Ihnen so noch mitgeben. Am Schluss, Beichte psychologisch betrachtet, heißt, perfekt sind wir nicht, aber wir können einfach im Blick auf Jesus und im Blick auf das Gute sehr, sehr viel Gutes für andere tun. Und es war auch so schön, was der Johannes am Anfang gesagt hat, eben nicht die Technik ausschalten und alles versuchen zu verhindern, dass wir ja nicht sündigen, aber im Herzen sind wir nach wie vor in der Sünde drin, sondern eben zu den anderen Menschen gehen und die anderen Menschen lieben, wie die Mutter Teresa Schwestern, wie die Caritas, ja, und durch die Werke tätiger Nächstenliebe dann auch ein sinnvolles Leben finden und dadurch dann gar nicht mehr sündigen brauchen, weil ich dann endlich was Sinnvolles in mein Leben tun kann und endlich was Sinnvolles in mein Leben finde. Das wäre wirklich total schön, wenn Ihnen das gelingt, das leben zu können und sich daran auch freuen zu können. Das wäre ganz wichtig und ein ganz großes Geschenk, wenn das gelingt. Alles Gute Ihnen, ganz viel Segen für Ihren Glaubensweg, dass die Beichte Sie immer tiefer führt hin zu Jesus und Sie immer mehr in sein Angesicht schauen dürfen und seine Liebe von ihm empfangen dürfen. Alles Gute und bis bald.
Ja, herzlichen Dank für diese Sendung. Liebe Zuhörer, Sie können das noch einmal nachhören. Es war doch recht viel Inhalt heute. Und bestellen eine CD bei unserem Hörerservice unter 01 710 70 72 oder Sie schreiben ein E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at. In wenigen Tagen können Sie diese Sendung auch in unserer Radiothek nachhören oder downloaden unter www.radiomaria.at.